Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des Moodboard Podcast. Mein Name ist Samuel, ich bin der Host dieses Podcasts und in der heutigen Folge habe ich Christian Kuhn zu Gast. Er ist nicht nur UX-Designer, sondern auch als Autor, Speaker und Gründer im Healthcare-Bereich tätig. Und mit ihm werde ich heute darüber sprechen, wie es um das ganze Thema Digitalisierung, aber auch Nutzerzentrierung und User Experience in dem Bereich steht. Er hat da schon einige spannende Stationen und Erfahrungen kennennernen können. Und dementsprechend viel Spaß. Herzlich willkommen, Christian. Es freut mich sehr, dass ich dich heute vor dem Mikro habe. Wir hatten ja, was die Hörerschaft nicht weiß, haben uns ja schon mal zusammen telefoniert vor ein paar Wochen. Dieses Mal einfach nochmal so ein Follow-up-Thema als Podcast quasi. Ich habe dich schon mal ganz kurz angeteasert im Intro. Es wäre, glaube ich, trotzdem nicht verkehrt, wenn du dich einfach nochmal kurz vorstellst, so in kurzen Worten, was du so machst. Wir sprechen ja heute über das Thema Digitalisierung beziehungsweise UX-Design in der Medizintechnik beziehungsweise im Healthcare-Bereich, in dem du schon unterwegs bist. Aber was genau machst und was so dein ganzer Part in der Industrie ist, habe ich mal noch nicht verraten. Deswegen schieß gern los.
Okay. Ja, dann hallo erst einmal. Christian Kuhn, 44 Jahre. Ich bin Deutscher, lebe in Portugal. Ich bin User Experience Manager derzeit, komme aus dem Bereich Research and Design, also der Mensch-Maschine-Interaktion so als Basis. Bin Dozent, Trainer, Buchautor und Unternehmer. Habe 8 Firmen in den letzten 15 Jahren gegründet. Darunter waren E-Commerce-Unternehmen, Kreativ- und UX-Agenturen, ein IT-Unternehmen und die Europa-Dependance eines kalifornischen Startups für eine Medical AI. Und seit 20 Jahren frage ich mich, wie Technologie User Behavior und Erwartungen verändert. Das ist wirklich so die Leitfrage, die mich antreibt. Und der Versuch, eine Antwort darauf zu finden, hat mich dazu gebracht, unter anderem mit meinen Mitarbeitern und auch Kunden, die dürfen wir auch nicht unterschlagen hier, zusammen über Jahre hinweg einen Workshop zu entwickeln. Den haben wir dann teilweise Technologie-Rodeo oder Tech-Circle genannt. Da ging es dann darum, dass man als Teilnehmer exponentielle Technologien wie zum Beispiel IoT, also Internet der Dinge, 3D-Print, Virtual Reality, Augmented Reality und so weiter, tatsächlich hands-on erleben kann und auf Basis dessen sich das Wissen anreichern kann und dann halt im Unternehmen implementieren kann als Change-Prozess. Und dieses Konzept war so erfolgreich, dass ich das dann auch 2019 in Japan lizenzieren konnte. Und dort wird das derzeit vom größten Unternehmensberater durchgeführt, also beziehungsweise vor der Pandemie zumindest. Und seit 2016 habe ich meinen Fokus ganz scharf auf E-Health und Digital Healthcare gelegt. Also hier nochmal so die Unterscheidung E-Health, also das, was man so als Nutzer machen kann, mithilfe von Technologie seine Gesundheit zu überwachen und zu verändern. Ja. Und Digital Healthcare, also wirklich das Systemische, wie können Professional Healthcare Providers, Krankenschwester, Ärzte entlastet werden oder deren Arbeitsweisen verbessert werden können durch Technologie. Ja. Und wenn man sich mit diesem Themenbereich auseinandersetzt, dann kommt man halt eben nicht mehr am BCD, also am Behavioral Change Design, kommt man nicht mehr vorbei, ja, weil es ist einfach elementar zu verstehen, dass 40% des eigenen Lifestyles und des eigenen Verhaltens halt eben zur Gesundheit beitragen. Ja, also muss man halt eben sich auch mit dem Thema entsprechend fokussiert auseinandersetzen. Und derzeit arbeite ich als Freelancer für MedTech und Healthcare-Unternehmen und bin in der Seeding-Phase eines neuen Startups, das sich auch mit dem Thema E-Health in Healthcare beschäftigt. Da geht es darum, dass wir Menschen mit Herzerkrankungen helfen wollen.
Ja. Da kann ich schon mal ankündigen, da wirst du ja am Ende noch mal ein bisschen was zu sagen. Das heißt, da haben wir schon mal den ersten Cliffhanger. Ich finde es auf jeden Fall gut, dass du deine Vorstellung beginnst, um es alle neidisch zu machen mit der Aussage, du bist Deutscher, lebst aber gerade in Portugal in der Sonne. Ich finde es wahnsinnig spannend, weil du ja nicht nur aus dem Hands-on-Design kommst, sondern man, wie du schon gesagt hast, Buchautor, Unternehmer, auch Gründer von verschiedenen Unternehmen. Du hast ja einen sehr holistischen Blick auf die Welt, zum einen im Technologiebereich, aber vor allem auch in der Medizintechnik und im Gesundheitswesen. Und das ist ja auch eine Branche, die super viele Leute interessiert. Also zumindest, sag ich mal, was ich mitbekomme, sehr viele Leute haben dann schon auch den Anspruch, vor allem wenn sie einige Jahre irgendwie schon verschiedenste Projekte gemacht haben, dass sie sagen, hey, ich möchte irgendwie was machen, was einfach irgendwie Impact hat, was irgendwie, ich möchte was machen, wo ich weiß, das hat irgendwie eine große soziale Komponente mit dabei, was man ja in der Medizintechnik hat, beziehungsweise haben kann. Jetzt wollte ich dich mal fragen, weil du ja meintest, ihr habt bei euch in diesem Circle, den du damit angestoßen hast, quasi verschiedene Technologien, das heißt jetzt 3D-Druck oder Internet der Dinge, wie auch andere Themen angesprochen. Was würdest du sagen, was oder wie viel Potenzial hat da das ganze Thema BCD, also Behavioral Change Design, beziehungsweise UX Design ganz, ganz generell? Ist es eher ein großer Hebel, den man hat in der Branche oder eher nicht so?
Also absolut elementar. Schau mal, du kannst tolle Technologie haben, die aber für den Nutzer nicht einfach zu nutzen ist und dementsprechend auch wenig Mehrwert hinzufügt. Er versucht sich zurückzuerinnern, früher die Videoaufnahmegeräte, die unheimlich kompliziert waren zu programmieren. Also wir reden davon, lineares Fernsehen einfach mal jetzt aufzunehmen auf einer Kassette, ja. Das war schlechte UX in der Regel. Ja. Und da gibt es natürlich noch viele andere Beispiele. Technologie per se ist ohne User Experience Design schwer zugänglich. Kann sehr technisch sein. Dasselbe erleben wir ja auch zum Beispiel, sagen wir mal, im Automotive-Bereich. Ne? Ich finde, ein altes Auto mit wenig Knöpfen ist sehr viel einfacher zu handhaben als ein hochkompliziertes Mediasystem. Und da gab es ja mal vor ein paar Jahren auch diesen Versuch mit diesem 3D-Knopf bei, ich glaube, das war bei BMW. Das hat erst einmal auch viele Nutzer sehr überfordert. Ne? Also dieses multifunktionale Anwendung eines einzigen Knopfes. Und jetzt mit Touch-Displays etc. ist es natürlich auch wieder alles sehr viel einfacher geworden. Vielleicht noch ein anderes Beispiel aus dem Medizinbereich, wenn du oder aus dem Health-Bereich, wie einfach es heutzutage ist, halt einfach seine Vitalwerte zu überwachen. Und das als Laie, als kompletter Laie. Ja, also angefangen mit solchen kleinen, einfachen Dingen wie Schrittzähler bis hin zu permanenten Überwachung deines Herzrhythmuses durch deine Smartwatch, die du trägst. Das muss keine Apple Watch sein, die wird zwar medial immer vorangeführt, aber es gibt ja auch noch andere Hersteller, die ganz ausgezeichnete Arbeit leisten. Oder ob das jetzt smarte Wagen sind, die halt No-Brainer sind, muss ich aber nur draufstellen und mal für 20 Sekunden ruhig halten. Und dann spuckt dir diese smarte Waage nicht nur dein Gewicht aus, sondern auch, wie viel Wasser du im Körper hast, wie deine Herzfrequenz ist, was dein Puls derzeit ist, der wird auch durch die Füße gemessen. Und das wird natürlich dann auch getrackt über den kompletten Zeitraum, wo du diese Waage regelmäßig benutzt, und die spuckt dir dann am Ende des Monats einen tollen Report aus und kann sehr viel da schon über deinen Gesundheitszustand und über dein Verhalten sagen. Diese Technologie, die ist jetzt so einfach zu benutzen, war sie aber nicht immer. Und dass sie jetzt so einfach zu benutzen ist, das ist ganz maßgeblich auch eben User Experience Design. Dass wir halt hier eben einbinden, was braucht es denn, damit Technik kinderleicht, intuitiv durch jung wie alt benutzbar ist.
Ja, es ist ja auch, es klingt ja immer so, das ganze Thema Behavioral Change Design klingt ja immer so, als müsste man irgendwie Leute ändern. So, das ist ja immer so dieser, so Change ist ja immer erstmal so negativ konnotiert. Und weil du das gerade das Beispiel gebracht hast mit den smarten Wagen, würdest du sagen, dass es wirklich ein Change, den man herbeiführen will im Verhalten, oder ist es eher so, dass man sagt, hey, ich möchte eigentlich nur Tools an die Hand geben und sagen, hey, die jemandem die Möglichkeit geben, sehr, sehr einfach, sag ich mal, um jetzt ganz konkret zu sagen, in eine gesundere Verhaltensweise oder ein gesunderes Leben irgendwie zu führen.
Mhm. Lässt sich leider nicht so ganz einfach beantworten. Wir müssen ein bisschen weiter ausholen. Und zwar müssen wir halt eben bei dem Menschen, bei dem Nutzer anfangen. Also wenn wir über Patienten, also wir müssen erstmal unterscheiden zwischen Anwendern. Das sind jetzt erstmal per se einfach Menschen, die sind an ihrer Gesundheit interessiert. Das heißt ja nicht, dass die jetzt krank sind. Ja, die haben vielleicht einfach nur ein Bedürfnis und dieses Bedürfnis kann sehr unterschiedlich sein. Das Bedürfnis kann sein, dass ich einfach nur meinen Gesundheitszustand verbessern möchte, also zum Beispiel Gewichtsabnahme oder also Selbstoptimierung. Ne? Oder ist es tatsächlich, dass ich meine Lebensqualität erhöhen möchte, weil ich festgestellt habe über die letzten Jahre, dass ich, keine Ahnung, schlapper werde oder die Puste schnell ausgeht, wenn ich die Treppen steige. Das betrifft ja jetzt nicht nur alte Menschen, ne? Rückenschmerzen bei jungen Menschen, die zu viel sitzen etc. Oder reden wir über Menschen, die tatsächlich krank sind und das Bedürfnis haben, gesund zu werden oder, das ist die schwierigste Stufe, sich damit abfinden müssen, dass sie nie wieder gesund werden, aber ihre Lebensqualität natürlich erhalten möchten oder wieder steigern möchten. Da ist ja sehr viel Spielraum. Und hier kommt halt wieder eben zustande, dass man muss beachten, dass 10% deines Gesundheitszustandes ist umgebungsabhängig, also kontextual. Also sprich, lebst du in der Stadt mit dreckiger Luft und viel Noise, Lärm, oder lebst du vielleicht auf dem Land, wo es schön ruhig ist und wo du viel frische Luft hast. Das kann schon mal einen Einfluss auf deine Gesundheit haben. Das hast du in deiner Hand. Du kannst ja wegziehen. Ne? Wenn dich der Fluglärm in Frankfurt stört, dann ziehst du halt woanders hin. Und dann haben wir halt eben die genetische Komponente, an der können wir nicht so viel rütteln. Ja? Da werden auch Menschen, die ihr Leben lang top gesund leben und sportlich sind, werden trotzdem schwer krank. Und dann haben wir aber halt eben 40% tatsächlichen individuellen Einfluss durch dich, also durch deinen Lebensstil, also das heißt durch deine ganz autonome Entscheidung als Individuum, was esse ich, wie viel bewege ich mich, wie viel Stress habe ich, das hast du selber in der Hand und das hat einen enormen Effekt auf deine Lebensqualität als gesunder Mensch wie auch als kranker Mensch, aber halt eben ganz besonders als kranker Mensch. So, und wenn wir jetzt über Motivation sprechen, also wenn wir über Motivation sprechen, müssen wir erstmal da anfangen beim Nutzer, was sind eigentlich seine Needs, ja. Was braucht er eigentlich und was sind seine Erwartungen, ja, okay?
Ja, aber das ist nämlich genau ein super guter Punkt, wo ich kurz einhaken wollte, und zwar diese Unterscheidung, die du machst zwischen Anwender, der ja, aus ganz anderen Motiven vielleicht jetzt, um mal irgendwie bei einer App, bei einer Watch zu bleiben, die irgendwie deinen Gesundheitszustand misst, ist eine ganz andere Situation, als wenn ich wirklich jemanden habe, dessen Gesundheit vielleicht davon abhängt, der im Worst Case, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie von Schlaganfallpatienten oder sowas redet, oder Herzinfarktthemen, wo vielleicht sogar das Überleben von abhängt. Das sind ja zwei super unterschiedliche auch Interessen, die reinspielen, weil oftmals habe ich zumindest das Gefühl, da kannst du ja gerne auch nochmal kurz einhaken, wenn ich jetzt als Endnutzer, ist oftmals so ein Gesundheitsthema, ich will nicht sagen Modeerscheinung, aber es ist schon so, dass es mehr oder beliebter wird, sage ich, achte auf meine Gesundheit und dann vielleicht doch einfach mal mit, keine Ahnung, eine Apple Watch oder so, dass solche Themen ja oftmals auch einfach als Verkaufsargument genommen werden, zu sagen, okay, du kannst damit sogar dein EKG messen und so weiter und so fort. Währenddessen, wenn man ja auf der anderen Seite dann Themen hat, wo man sagt, okay, da kommt es nicht darauf an, ob das auch wirklich, sag ich mal, appealing ist jetzt für den Endnutzer, sondern es muss, also die Funktion ist ja noch um einiges wichtiger als die Außenwirkung, die so ein Device oder so ein Prozess dann hat. Würdest du da zustimmen oder ist das oder nicht?
Jein. Okay, also viele Krankheiten würden einen viel besseren Verlauf haben in der Genesung, wenn sie halt viel schneller entdeckt werden. Und diese Consumer Electronics, wie halt eben Smartwatches, smarte Wagen, mobile Blutdruckmessgeräte, die mittlerweile echt sehr, sehr einfach zu benutzen sind, die helfen halt auch gesundheitliche Probleme viel besser und viel früher zu entdecken. Ja, also viele Krankheiten, wenn die einfach zu spät entdeckt werden, dann ist halt die Chance, dass eine Verbesserung oder eine Genesung sich einstellt, halt auch stark reduziert. Dementsprechend enabled Technologie uns halt jetzt eben auch viel schneller, ich sag mal, ein Warnsignal zu bekommen und dann halt aktiv zu werden. Also ich vergleiche das immer gerne mit diesem Kanarienvogel im Minenschacht. Die Minenarbeiter hatten früher Kanarienvögel oder Vögel, aber mit Vorliebe Kanarienvögel mit sich im Minenschacht und die haben halt sehr empfindlich reagiert auf Gase, also wenn der Sauerstoff zu knapp wurde und Kohlenmonoxid zu hoch wurde. Die haben dann aufgehört zu singen oder sind einfach tot von der Stange gefallen. Das war dann für den Minenarbeiter das Signal, es wird jetzt gerade gefährlich für mich, ich muss jetzt hoch an die frische Luft. Und wenn wir Technologie auch als Kanarienvogel sehen würden, der uns dabei hilft, halt rechtzeitig aus dem Schacht zu klettern. Und dieser Schacht ist halt eben unser Leben, ist unser Lebensstil, nicht unser Leben. Dann funktioniert das vielleicht ganz gut als Metapher. Wenn du diese ganzen Probleme, die mit dem Herzen einhergehen, Vorkammerflimmern, unregelmäßige Herzfrequenzen etc., wenn du die rechtzeitig entdeckst, kannst du da halt auch viel, viel schneller eingreifen. Und zwar in allererster Linie nicht nur medizinisch und medikamentös, sondern halt eben auch durch deinen Lebensstil. Also dich besser ernähren, mehr bewegen, weniger Stress haben und dein Herz halt eben stärken, ja, und vor allem auch Gewichtsabnahme etc. Und also nehmen wir zum Beispiel mal Diabetes. Diabetes ist ja an sich die größte Seuche, die wir haben auf diesem Planeten. Diabetes Typ 2. Das ist eine Lebensstilerkrankung. Die kommt durch falsche Ernährung, zu wenig Bewegung. Also Millionen von Menschen weltweit essen sich krank, bekommen Diabetes. Diabetes zerfrisst deine Arterien, du kriegst Herzprobleme als Effekt davon, deine Nieren gehen kaputt etc. Diabetes hat zu 40% eigentlich, also bei 40% aller Herzerkrankungen ist Diabetes unter anderem die Vorerkrankung. Ja? Und das Herz ist der Motor deines Lebens. Wenn dein Herz krank ist, dann ist halt Schicht im Schacht. Ja, so. Und wenn wir halt jetzt jedem Menschen für kleines Geld, nicht für teures, Statussymbol getriebenes Geld, eine Smartwatch an die Hand legen, die halt rechtzeitig dich davor warnt, dass du zu wenig läufst, dein Herzrhythmus schlecht ist, dein Puls schlecht ist und dass du vielleicht überdenken solltest, deinen Lebensstil zu ändern, dann haben wir zumindest vielen Menschen eine Chance gegeben, das in die Hand zu nehmen. Ob die das dann tatsächlich machen oder halt mit vollem Auge weiterhin ungesund leben, das ist ja deren eigene Entscheidung. Ja. Ja. Das also kann ich dir nicht doch, abnehmen.
Ja. Also es ist dann doch am Ende des Tages eher der Weg zu sagen, okay, man gibt die Möglichkeit an die Hand, ohne jemandem jetzt etwas, also man kann jemandem ja gar nicht, das gar nicht vorschreiben, benutze etwas, aber man kann eben mit mit Behavioral Design ja diese Anreize schaffen, zu sagen, das ist leicht zu benutzen, plus es hat einen positiven Effekt, plus es ist vielleicht irgendwie in einem Konstrukt verwebt, sei es jetzt in einem am Handy oder ich meine, es fängt ja schon beim Schrittzähler an, ne? Dass man sagt, okay, wo, sei es jetzt, ob es Apple oder Samsung oder wie auch immer ist, zu sagen, es wird ja schon so intensiviert und man kann sich irgendwie mit Freunden messen und sowas. Das sind ja so diese Musterbeispiele an Gamification, die man hat, zu sagen, es wird ja
Social,
genau, Proof. Social Proof, es wird dann so in ein Konstrukt verwebt, dass man es automatisch macht, ohne dass ich mich wirklich irgendwie jemals aktiv dafür interessiert habe. Und man kauft sich ein Handy nicht, dass man Schritte zählen kann, sondern das ist mit drauf, man bekommt dann irgendwie beim Einrichten eine Benachrichtigung und denkt sich, ah ja, ist ja gar nicht so verkehrt. Und das finde ich eigentlich einen sehr spannenden Ansatz, wie du schon gesagt hast, zu sagen, man kann jemandem was nicht aufzwingen, aber eben durch diese, durch Designprinzipien jemanden in den Stups in die richtige Richtung geben, wie du es das letzte Mal genannt hast.
Genau, nudgen, schubsen auf Englisch, slightly pushing, ja. Also es wird ja auch immer in den Topf Manipulation geworfen, kommt halt daher, dass die Marketingwelt das natürlich auch für sich entdeckt hat und versucht da Konsumentenentscheidungen zu beeinflussen. Das ist nichts Neues. Im E-Health-Bereich oder auch im Healthcare-Bereich geht es aber halt darum, tatsächlich Anreize zu schaffen, dass der Mensch sich eigentlich selbst hilft. Also sprich, mit dem Reward-System zu arbeiten, also sich selbst zu belohnen, Motivation durch Erklärung zu schaffen, aber auch zum Beispiel durch Sprache, durch die richtige Sprache, durch Social-Proof-Effekte, also wie zum Beispiel das Mitziehen, ne, durch Gruppen. Man darf halt nicht vergessen, Behavior ist eine komplexe Geschichte und Behavior hängt halt immer auch von drei verschiedenen Dingen ab. Das eine ist die Capability, also die eigentliche Möglichkeit, die du als Nutzer hast. Und da musst du dann wieder unterscheiden zwischen psychischer und psychologischer. Also psychisch, körperlich, bist du überhaupt in der Lage, an deiner Motivation zu arbeiten, aber auch psychologisch, also wie stark ist bei dir die kognitive Dissonanz, wie stark ist sie ausgeprägt? Das kennen wir ja zum Beispiel von Rauchern, ne? Also die wissen, dass Rauchen sehr schlecht für sie ist, aber sie tun es halt trotzdem, weil sie halt süchtig sind. Ja, da wird halt einfach, dann werden einmal Fakten, also die Logik setzt aus, es wird einfach ignoriert. Dann reden wir aber über die eigentliche Motivation und dann geht es halt ums Reflektieren von Motivation und natürlich auch automatische Motivation. Und beim Reflektieren ist es halt so, nur wenn du misst, kannst du auch damit arbeiten, zu sagen, hey, toll, du hast dich verbessert, du bist heute 1000 Schritte mehr gelaufen. Dafür musst du aber erstmal stetig messen. Oder toll, du hast ein halbes Kilo abgenommen. Also es geht halt eben nur durch Messen. Und beim Messen, ganz besonders, da kommt natürlich Sensorik, also Electronics, ganz stark rein. Ja. Und dann gibt es halt die automatische Motivation. Und da reden wir halt dann über Habits. Ist ja ein Thema, was auch gerade in den letzten Jahren extrem stark geworden ist. Es gibt unglaublich viele Publikationen zu Tiny Habits, Automatic Habits, Bad Habits. Aber das ist halt eben eine Gewohnheit automatische Gewohnheiten sind halt unheimlich kraftvoll. Ja? Und wenn man sich halt damit beschäftigt, dass wenn du über einen gewissen Zeitraum, sagen wir mal 3 Wochen, kleine Änderungen in deinem Leben vornimmst und da stetig dran bleibst, dann werden die ab einem bestimmten Punkt einfach automatisch und du musst nicht mehr so viel drüber nachdenken oder tust überhaupt nicht mehr nicht nachdenken, sondern rufst es halt ab. So, und dann am Ende kommen wir halt auch nochmal zur Opportunity. Also Behavior Change braucht halt immer auch eine Möglichkeit, sie zu changen. Und da gibt's dann wieder die physische und die soziale. Also sozial, weil es ein einfaches Beispiel ist, ist zum Beispiel das Thema mit dem Rauchen und Rauchverboten. In dem Moment, wo halt Rauchverbote flächendeckend eingeführt worden sind in Europa, wird dadurch halt auch eben die Möglichkeit genommen zu rauchen. Und das kann dann halt eben, das kann nicht, sondern das beeinflusst Verhalten. Ja, und dann die physische Opportunity. Kann ich mich überhaupt verändern, weil zum Beispiel habe ich überhaupt Zugang zur Technik, zur Messungen? Habe ich Zugang zum Healthcare-System? Oder muss ich 6 Monate warten, bis ich meinen Termin bekomme bei einem Spezialisten? Also Und wenn du diese drei Sachen, ich wiederhole sie nochmal, Capability, Motivation und Opportunity, wenn du die drei zusammennimmst, dann kannst du am Behavior, am Verhalten arbeiten. Und, bitte. Ja, abschließend wollte ich einfach nur sagen, dass ich glaube, wir müssen halt immer beim Nutzer anfangen, was sind deine Erwartungen und was braucht er und wie können wir ihm am meisten helfen? Und ich sehe viele, gerade so App-Projekte, Software-Projekte, wo versucht wird, mit Behavioral Change Design oder Behavioral Economics Strategien weit viel zu viel abzuverlangen von den Nutzern. Und das scheitert dann halt eben, weil einfach es zu schwierig ist, diese ganzen Verhaltensveränderungen im Alltag zu implementieren.
Ja, ja, das stimmt. Das ist, glaube ich, ein sehr spannender Punkt, weil wie du schon gesagt hast, und da wollte ich nämlich auch gerade mal eine Frage dranhängen, weil du mal meintest, das besteht aus diesen drei Säulen, nenne ich es jetzt mal, Capability, Motivation und Opportunity, wo man sagt, okay, das sind eigentlich die Anschlussgrößen darauf, ob jemand, sag ich mal, jetzt sein Verhalten ändert oder wie das beeinflusst wird. Und wenn du sagst, okay, oftmals wird dem Nutzer da zu viel abverlangt, man kann ja nicht alle dieser drei Säulen zu 100% beeinflussen als Product Designer, als Service Designer, wie auch immer, wenn man eben in dem User Experience Design Prozess drin ist. Wo würdest du sagen, bei diesen drei Punkten, wo würdest du den größten Hebel sehen bei der Entwicklung jetzt, sei es von einem neuen Service, von einem neuen E-Health Produkt, wie auch immer, zu sagen, okay, da kann ich eigentlich dem Nutzer oder dem Anwender das größtmöglich was Gutes tun, indem ich sein Verhalten in eine positive Richtung versuche zu lenken, ohne ihn zu überfordern.
Identifiziere das richtige Problem.
Ja, gut, ja. Okay,
ja. Okay. Also die wo tut's am meisten weh? Ja. Also nehmen wir diesen Zugang zu Healthcare-Systemen zum Beispiel. Das ist ja echt ein weltweites Problem. Selbst in einem reichen Land wie Deutschland hast du nicht einen optimalen Zugang zum Gesundheitssystem. Ne? Jetzt, wenn du jetzt mal ärmere Länder nimmst, in Südamerika, Asien, das ist ja dramatisch, dass wir das zulassen, dass Menschen keinen Zugang oder so gut wie keinen Zugang zum Healthcare-System haben. Und dann machst du eine simple App, die auch in diesen zweite und dritte Weltländern hat heutzutage ja fast jeder ein Smartphone. Und diese App läuft auf diesen Smartphones und diese App ermöglicht den Menschen Zugang zum Healthcare-System und löst einfach irgendein spezifisches Problem. Ja, dann. Also ob das jetzt, nehmen wir jetzt mal ein sehr sophisticated Beispiel, das wäre jetzt, Google hat doch jetzt auch Einblick gegeben, also das Sneak Preview gegeben in seine Dermatologen-App. Ja, das ist nicht die erste App da draußen, die das kann. Das heißt, ich habe eine App auf meinem Handy, mache ein Foto von meiner Haut und eine AI und ein Machine Learning-System dahinter aus der Cloud, vergleiche dann dieses Bild von meiner Haut mit Tausenden oder Millionen von anderen Bildern und kann dann da aufgrund der Verklassifizierung sagen, ja, du hast da was auf deiner Haut, das könnte eine Hauterkrankung sein, wenn nicht sogar Hautkrebs. Du solltest dich an einen Hautarzt wenden. Und wenn wir jetzt an Regionen, also auch dann jetzt so geografisch, wo der Zugang zu Healthcare-Systemen einfach sehr schwierig ist, ja, und ein Großteil der Welt ist aber so. Also es leben halt eben nicht alle Menschen in Städten. Ja? Dann wie lange brauchst du und nimmst du eine mehrtägige Reise auf dich, nur um deine Haut checken zu lassen? Und dann musst du dafür auch noch viel Geld ausgeben, was du nicht hast, etc. etc. Also es gibt unglaublich viele Hürden, dann so eine einfache Untersuchung, wie eine dermatologische Untersuchung vorzunehmen. So, und jetzt hast du eine App und die kostet dich nichts. Und du fotografierst deine Haut und die App kann dir zumindest sagen, ob du besorgt sein solltest oder ob du wirklich jetzt diese Investition, also sprich Zeit und Geld machen solltest, um Klarheit zu bekommen. Ja. Und ich meine, guck mal, ich habe mal in einem Projekt mitgearbeitet für ein kalifornisches Startup, Giant. Die hatten Künstliche Intelligenz gebaut, die die Fähigkeiten eines Allgemeinmediziners in der Hosentasche hat. Also all das, was du als Patient telefonisch oder per Video mit einem Arzt besprechen könntest, und er würde dich so ferndiagnostizieren, das kann die AI auch. Ja. Ich hoffe, ich müsste wahrscheinlich jetzt noch ein paar Disclaimer rauswerfen, aber ich weiß jetzt alle nicht mehr aus dem Kopf. Aber Fakt ist halt einfach, wir haben damals in Südamerika viele tausend Menschen damit geholfen, für sich selber herauszufinden, ob sie Diabetes haben. Und Diabetes unbehandelt ist ein Todesurteil. Ja. Und wir haben das damals so gemacht, dass die Menschen damals mit einem Chatbot kommuniziert haben, in ihrer Muttersprache, ganz easy, ganz unkonventionell, nicht hochtrabendes Medizinersprache, sondern wie zwei Freunde, die sich unterhalten, also ein wirklich knuffiger Chatbot. Und der einfach Fragen stellt zum Lebensstil und zu Vitalparametern. Und am Ende, wenn halt eben das Scoring hoch genug war, also das Risiko identifiziert worden ist, haben dann diese Menschen einen kostenfreien Blutzuckertest bekommen. Die konnten dann einfach in die Apotheke gehen und sich einen kostenfreien Blutzuckertest machen. Und der Blutzuckertest gibt ja dann praktisch Klarheit über die Glukosewerte. Und dann kann man halt ganz klar einschränken, okay, du musst jetzt wirklich zum Diabetologen. Und du musst wissen, in Südamerika grassiert Diabetes Typ 2 wie eine Seuche. Und das ist so dramatisch eigentlich da drüben. Und wir kriegen das in Europa nicht so richtig mit. In Asien, jetzt vor allem in Indien, ist auch schon so schlimm. Und in China geht es jetzt auch gerade los, weil die Chinesen ihre Ernährung umgestellt haben, also eher so westlicher orientiert sind und dadurch halt auch ihre Gesundheit kaputt machen. Also dieses Problem Diabetes Typ 2, das kriegen wir so erstmal nicht in den Griff. Ne? Aber wir können zumindest mit Technologie helfen, Menschen das rechtzeitig zu entdecken, und dann haben sie selbst in der Hand, ob sie ihr Lebensstil verändern.
Es ist, finde ich ein echt spannender Punkt, weil das ist ja dann quasi das sehr viel Gesundheitsthemen, nenne ich es einfach mal so ganz grob gefasst, dezentralisieren kann, ohne dass man jetzt, ich denke irgendwie an wie du schon gesagt hast, oftmals ist Geld die Hürde oder irgendwie, dass man irgendwo einfach eine lange Reise auf sich nimmt oder sonst irgendwas, und vor allem auch bei so kleineren Sachen, die sich sehr schnell erlösen lassen, beziehungsweise wo das Problem relativ klar ist, kann man ja auch sehr spezifisch dann eine Lösung entwickeln, so wie ihr es ja dann auch gemacht habt, und das finde ich ein sehr, sehr starkes Thema. Und vielleicht auch da nochmal der Punkt, weil viele Leute ja immer denken, ich weiß nicht, wenn ich jetzt irgendwie in die Medizintechnik gehe, ich muss irgendwie wahnsinnig viel, ich muss am besten irgendwie Usability Engineer sein oder irgendwie zertifiziert sein nach bestimmten Themen, muss man ja scheinbar nicht, um wirklich einen Service oder ein Thema entwickeln, zu sagen, damit habe ich wirklich einen sozialen Impact. Also das geht auch, wenn man nicht aus der Medizintechnik kommt, wie jetzt bei euch zum Beispiel mit einem Chatbot, oder?
Ja, klar. Also ich bin ja auch kein Mediziner. Ja. Ne? Ich komme ja wirklich aus der Mensch-Maschine-Interaktion, und das ist halt das Thema, was mich am meisten begeistert. Ne? Also Technik, Mensch, Interaktion. Das Medizinische, das habe ich für mich halt einfach jetzt als Tätigkeitsfeld entdeckt, auch durch meine private Lebensgeschichte heraus. Meine Ex-Frau hatte Krebs. Das hat mich sehr mitgenommen damals als Angehöriger. Ich habe mich damals unglaublich hilflos gefühlt und bin aber dann auch genauso auf dieses Thema gelenkt worden durch das Leben. Wie kann Technologie Menschen dabei helfen, gesund zu bleiben oder nicht krank zu werden oder schneller zu genesen? Ja. Und bei meiner Ex-Frau, bei der Julia, die ja heute immer noch eine meiner besten Freunde ist und auch gesund ist, die hatte damals ihren Krebs unter anderem rechtzeitig entdeckt, weil sie selbst aktiv geworden ist. Und da hat Social Media maßgeblich eine Rolle mitgehabt. Also es gab einfach da Awareness-Kampagnen über Social Media, die haben halt einfach auf Krebs hingewiesen bei Frauen. Und sie hatte dann eine amerikanische Talkshow-Moderatorin, die hat so ein Cancer Special gehabt, und sehr emotionale Clips wurden da geteilt über Facebook und Co. Und da war dann halt so eine Szene mit drin, so, hey girls, time to time, touch your breast, if you feel something, go to a doctor. Und die Julia hatte das gemacht und hat dann gesagt, oh ja, da ist was. Ich fühle da so einen Knoten, dann gehe ich immer zum Doktor. Und der Doktor hat dann Ultraschall gemacht und gesagt, da ist nichts. Punkt. Und da das aber im Social Media sich immer wieder wiederholt, ne, durch deinen persönlichen Verlauf etc., wurde die Awareness wieder geweckt nach wenigen Wochen und sie hat den Knoten immer noch gefühlt und ist wieder zum Doktor gegangen und der hat dann nochmal Ultraschall gemacht und hat dann festgestellt, ja, da ist ja doch was. Da ist ja doch Knoten. Und das war halt ein Tumor. Und hätte sie selber nicht auf sich selbst vertraut und diese Signale ernst genommen und dafür gesorgt, nochmal zum Arzt zu gehen, dann hätte das halt einen ganz anderen Verlauf haben können, wenn es noch ein paar Jahre gedauert hätte, bis es entdeckt worden ist. Und das hat mich damals so unglaublich fasziniert, dass in diesem speziellen Fall halt einfach diese Awareness, die durch, in dem Fall war Social Media, kreiert worden ist, im Endeffekt maßgeblich einen Teil dazu beigetragen hat, dass die Julia die Krankheit rechtzeitig entdeckt hat. Ja. Und dann während dieser Krebstherapie, die ja unheimlich anstrengend für den Patienten ist, habe ich mich mit dem Thema einfach auch sehr auseinandergesetzt und habe dann dazugelernt, dass die Errungenschaften in der Krebsforschung, in der Krebstherapie in den letzten 10 Jahren so unglaublich groß waren und sind, und das halt alles auf Technologie und Big Data zurückzuführen ist. Ja, und dann, das war dann für mich so der maßgebliche, wie sagt man denn, Wegweiser, ja. Danke. Genau so war es. Und dann, das hat mich dann, mein Interesse an Marketing und anderen Dingen hat sich dann extrem verändert. Ich habe viel für Finanzunternehmen gearbeitet, Automotive. Und wir haben da versucht, Banken halt eben den Menschen in Banken Technologie näher zu bringen und dass digitale Transformation und Disruption nichts Schlimmes ist. Das waren so die Themen, die uns damals beschäftigt haben oder mich beschäftigt haben. Und das kam dann alles plötzlich so banal vor und so unwichtig. Und wiederum Menschen mit dem, was wir zur Verfügung haben, nämlich mit Technologie, dabei zu helfen, gesund zu bleiben oder gesund zu werden, fand ich halt einfach dann so viel wertvoller für mich persönlich. Und ja, den Weg bin ich halt eingeschlagen und den gehe ich jetzt.
Das ist, ist glaube ich, eine gute Message zum Schluss. Wir sind nämlich schon über unsere angepeilten halben Stunde. Ich finde es auch, das ist einfach nochmal so der Punkt, glaube ich, der klar werden muss. Wenn man da in die Richtung gehen will, muss man nicht irgendwie großartig aus der Medizintechnik kommen, aus dem Industriedesign und irgendwie Mords, ein MRT irgendwie neu designt haben oder sonst was, sondern ich glaube, der Hebel, der einfach da ist, in der Medizintechnik, liegt doch einfach zum größten Teil darin, wie man Technologie nutzbar macht, weil ich glaube, die Infrastruktur an Technologie ist mittlerweile da. Die entwickelt sich auch wahnsinnig schnell weiter, aber das anzuwenden und diesen Baukasten herzunehmen und das auf ein Problem umzumünzen, ist ja nichts Spezifisches, was nur in der Medizintechnik funktioniert, sondern wie es jetzt auch bei dir zum Beispiel war, sag ich mal, vom Finance-Bereich, zu sagen, okay, diese Problemlösungskompetenz, die man eigentlich als Designer da mitbringt, kann man transferieren in eine Industrie, wo man sagt, okay, da hat man wirklich Impact, da hat man wirklich einfach eine Auswirkung auf die Gesellschaft, auf Einzelpersonen, wie auch immer. Und das finde ich einfach wahnsinnig spannend. Das ist vielleicht auch so die Message, die man da mitgeben kann. Genau, Christian, es hat mich sehr gefreut, dass du da warst, dass du da ein bisschen uns einen Einblick gegeben hast in zum einen in vor allem in den Healthcare-Bereich, was da so los ist, beziehungsweise dass man da auch sehr, sehr einfach reingehen kann, wenn man will. Vielleicht kann man ja mal eine andere Folge machen, wo man sagt, okay, man guckt sich vielleicht nicht unbedingt diese Consumer- und Anwender-Facing-Apps und Services an, sondern guckt vielleicht mal hinter die Kulissen, wie sieht es mit Gesundheitssystemen aus, mit Ärzten etc., wie kann man vielleicht die unterstützen. Ist vielleicht auch nochmal eine andere spannende Geschichte, aber
ja, gerne.
Ich will gar nicht zu viel quatschen. Vielen, vielen Dank, dass du da warst, Christian, und ja, bis zum nächsten Mal.
Ja, sehr gerne. Herzlichen Dank.
Liebe Zuhörer, ich bitte Sie um Ihre Mithilfe. Wir möchten Patienten mit chronischen Herzerkrankungen helfen und gleichzeitig die ambulante Versorgung vereinfachen. Dazu haben wir unsere Gesundheitsinitiative Heart Research EU gegründet. Wir haben uns vorgenommen, Menschen mit Herzerkrankungen dabei zu helfen, ihre Lebensqualität zu steigern bzw. zu erhalten. Dies möchten wir mit einer kardiologischen Plattform erreichen, die den Alltag der Betroffenen erleichtert und Schwachstellen unseres Gesundheitssystems ausgleichen soll. Dafür sind wir auf Ihre Expertise angewiesen. Mit einem Gespräch über Ihre Erfahrungen in der Versorgung von Patienten mit chronischen Herzerkrankungen als Betroffener, Angehöriger, Krankenpfleger oder therapierender Arzt würden Sie uns sehr weiterhelfen. Wenn Sie Interesse haben, einen Betroffenen oder Therapierenden kennen, würde ich mich sehr freuen, wenn Sie mich über unsere Webseite oder direkt via E-Mail kontaktieren. Beides finden Sie im Beschreibungstext von diesem Podcast. Vielen Dank.